ARD.
Hallo, hallo zu einer neuen Woche Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Diese Woche mit mir, mit Julia Nestlin und
mit mir. Ich soll es auch sagen, ich soll auch meinen Namen sagen. Stellst du mich nicht vor?
Ja, unbedingt, Sina.
Ja, mit Sina Kürz. Hallo.
Hallo.
Ich bin auch wieder da.
Wieder da mit Jetlag, frisch zurückgereist aus ihrem Winterurlaub. Schön, dass wir uns mal wieder hören, um über die kuriose, lustige, sonderbare Wissenschaft der Woche zu sprechen. Ich bin auch so halb im Urlaub. Ich grüße aus den Bergen in meinem Fall. Ich bin mal wieder zu Hause bei meinen Eltern unterwegs.
Bei deinem Zweitwohnsitz, sagst du.
Bei meinem Zweitwohnsitz. Habe ich nicht mehr tatsächlich, weil es sauteuer ist, hier einen Zweitwohnsitz zu haben. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind hier ein Wissenschaftspodcast, kein Wirtschaftspodcast. Und ich spreche diese Woche aber über ein soziales Phänomen, denn das gemeinsame Pinkeln ist ja etwas, was wir bei Menschen beobachten, aber nicht nur bei Menschen beobachten.
Ja, das wird ein Thema aus der Tierwelt sein, nehme ich an.
Möglich.
Was kann sonst noch pinkeln? Und Zweitwohnsitz eben war auch ein sehr schöner Übergang, denn ich spreche über Zugvögel. Das ist heute eine tierische Sendung.
Oh.
Ja, da gibt es nämlich neue Hinweise auf das Zugvogelverhalten, wo es ja noch einige Rätsel gibt und ich fand es sehr wild.
Mhm.
Aber zuerst mal, du bist ja gerade in Garmisch, liegt da Schnee?
Auf den Bergen schon. Hier unten im Tal leider nicht mehr so viel.
Ja, weil jetzt lag, wann war das denn? Ist es nicht diese Woche? Lag in Ulm.
Ja.
Und in Frankfurt.
In Frankfurt.
In Frankfurt herum, genau. In Frankfurt höchst war es auf jeden Fall. Lag Schnee, und zwar ein ganz besonderer Schnee, nämlich der Schnee, über den wir gesprochen haben am 27.12. in der Folge. Industrieschnee. Der gute alte Industrieschnee.
Der Romantik. Schnee, der da ist, ohne dass es geschneit hat. Das ist so crazy.
Genau, einfach weil Industrieanlagen in der Nähe sind, weil die Wetterverhältnisse gerade stimmen und sich dann einfach kleine Eispartikel an den schönen Abgasen, sag ich mal, kondensieren können. Und dann hat man einfach Industrieschnee. Es ist genau das, was wir erzählt haben, ist jetzt einfach in Ulm und in Frankfurt passiert. Finde ich einfach sehr, sehr schön. Aber was ich noch ganz spannend fand, was man jetzt da auch wirklich gut gesehen hat, dadurch, dass sich dieser Schnee eben in einer sehr, sehr geringen Höhe bildet und nicht wie normaler Schnee sehr weit oben, ne? Also hat er halt eine sehr, sehr kurze Fallstrecke. Und deswegen sind es auch keine dicken Schneeflocken, so Industrieschnee. Es gibt keine dicken Industrieschneeflocken, sondern das sind halt so ganz, ganz kleine, süße Kristalle, die dann darunter rieseln und dann da überall auf dem Boden und auf den Autos sich abgesetzt haben.
Ist es dann mehr so raureifmäßig, also gar nicht so fluffig?
Ja, nicht so fluffig, genau. Aber es ist auch nicht sehr viel, was darunter kam. Also die haben schon gesagt, für einen Schneemann reicht es nicht. Und übrigens sollte man den Schnee auch nicht essen. Gibt ja Leute, die das machen anscheinend. Aber gerade den Schnee, vielleicht sollte man es einfach nochmal sagen, weil man weiß ja nie, bitte nicht diesen Schnee vom Auto lecken. Bitte nicht.
Ja, und den gelben auch nicht. Wo wir gerade bei dem gelben Schnee waren, zu zweit aufs Klo zu gehen. Bei Menschen dient das ja oft dazu, dass man mal kurz so ein kleines Pläuschen hat oder sich mal so kurz trifft. Und dieses Gruppenpullern, das gibt es auch bei Schimpansen. Und der Titel des Ganzen ist auch Pinkeln ist ansteckend.
Pinkeln ist
Das ist das Ergebnis einer Studie von einem Forschungsteam der Kyoto-Universität. Was haben die gemacht? Also sie haben Affen in der Kumamoto Sanctuary sich angeguckt, das sind eben Schimpansen, und die haben die beobachtet. Und zwar für genau 604 Stunden. Das sind 20 Schimpansen und sie haben exakt 1328 Uriniervorgänge beobachtet. Das ist eine sehr spezifische Zahl.
Ja, ist auch wirklich das sehr schöne Leben eines Tierforschers.
Ja.
Ne? Wenn das nun mal einfach dein Projekt ist, ne?
Genau, und man könnte ja meinen,
beschäftigt sich den ganzen Tag mit dem Pinkeln von Schimpansen.
Ja, und man könnte ja meinen, okay, ne, Tierforscher, man ist draußen in der Natur, man ist auch allen Gezeiten ausgesetzt, allen Wetterlagen. Aber nein, die haben nur an sonnigen Tagen beobachtet. Die Wissenschaft hat Grenzen, ja. Ihre Ausrede in dem Paper ist aber, sie wollten natürlich klare Sicht auf die Uriniervorgänge haben und man hätte ja auch Regen und Urinieren verwechseln können, deswegen konnten sie leider nur an sonnigen Tagen beobachten.
Ah, weil sonst weiß man nicht, wenn da sich plötzlich so eine feuchte Lache bildet, ob die jetzt vom Regen kommt oder vom Schimpansen.
Richtig, richtig. Also man hätte natürlich,
ist nachvollziehbar.
Man hätte vielleicht auch einfach mit einer Wärmebildkamera das Ganze noch überprüfen können, aber gut, das sind halt so schön Wetterwissenschaftler, offensichtlich.
Julia Nestlin gibt Tipps für Forschungsfragen, finde ich sehr gut. Schickt mir mal rüber, Google Translate Japanisch und dann ab nach Kyoto damit.
Also, folgende Erkenntnisse hatten sie. Erstens, diese Gruppe von Schimpansen, wenn einer anfängt zu pinkeln, pinkeln sehr häufig sehr viele mit. Dann, wer dem, der anfängt zu pissen, näher ist, pisst eher mit als jemand, der weiter weg steht. Da frage ich mich natürlich, wie nah? Für Affen ist offensichtlich eine knappe Armlänge Abstand nicht zu nah, um zu pinkeln.
Ja.
Mhm. Ich sag mal so, die Füße des anderen könnten warm werden. Dann haben sie herausgefunden, dass der Rang desjenigen, der als erstes uriniert, nicht beeinflusst, wie ansteckend das Urinierereignis ist. Ne? Das heißt, es muss jetzt nicht ein Chef sein, der anfängt. Oder, ne? Also es ist völlig egal, wie die Leute zueinander stehen in ihrem Rang. Aber grundsätzlich pinkeln Rangniedrigere eher insgesamt mit. Also wenn jetzt da so ein Chef direkt eine Armlänge neben dir steht, pinkelt der vielleicht nicht direkt mit. Ne? Aber wenn es jemand Rangniedrigeres ist grundsätzlich, dann pinkelt der auch eher mit. Aber egal, ob du auch rangniedrig bist oder ob du ein Chef bist. So. Und Zitat aus der Studie zusammenfassend, der Akt des Urinierens eines Individuums kann die Entscheidung zum Urinieren in anderen triggern. Wow, man kann es auch sehr kompliziert ausdrücken.
Aber ja, ich fand es gerade auch schwierig zu folgen. Also auch nochmal das mit dem Chef gerade. Das heißt, ich kann es einfach nur auf mein Leben irgendwie jetzt mal gerade. Wenn meine Chefin jetzt bei einem Meeting sagt, so, ich gehe jetzt mal pinkeln, mache jetzt Pinkelpause, gehe ich dann mit oder besser nicht? Wie war das?
Doch, klar. Das ist eins zu eins das Phänomen, was wir auch kennen. Irgendwie man will gerade losfahren mit einer Gruppe von Leuten. Eine Person sagt, ah nee, warte, ich gehe noch mal schnell aufs Klo. Und zwei Sekunden später merkt man, naja, ich glaube, ich muss auch aufs Klo. Und dann stehen wieder alle in der Kloschlange.
Aber das ist egal, wie die Person jetzt im Rudel sozusagen aufgestellt ist. Ja?
Ob das meine Chefin ist, die das zuerst sagt, ob das mein bester Freund ist, der das zuerst sagt. Wenn einer pinkelt, sagen wir pinkeln einfach mal mit.
Pinkeln ist ansteckend.
Pinkeln ist ansteckend, genau. Und bei Menschen ist es auch ja ein Phänomen, was wir irgendwie alle kennen. Wenn man da mal so ein bisschen reinguckt, da gibt es sogar echt Darstellungen von zum Beispiel Brunnen, wo irgendwie mehrere Leute nebeneinander pinkeln, in Miltenberg oder auch in der Kathedrale von Florenz gibt es Statuen, die nebeneinander pinkeln oder auch verschiedene Darstellungen irgendwie aus Japan, so Holzschnitze. Also wirklich erdballumspannend ist gemeinsames Pinkeln auch bei Menschen ein Ding. Nur der Punkt ist, es ist bekannt, aber es wurde noch nie so quantifiziert wirklich untersucht, weder an Menschen noch an anderen Tieren. Und das ist jetzt wirklich die erste Studie, die mal kollektives Pinkeln in den Blick nimmt.
Das ist ein soziales Event, ganz klar.
Es ist ein soziales Event und es hat offensichtlich auch irgendeine soziale Funktion, sonst würden wir es ja nicht machen. Also sonst würden die Affen es auch nicht machen.
Mhm.
Und da haben natürlich die Forschenden jetzt auch überlegt, warum, also was für einen Sinn könnte das haben? Und man könnte natürlich jetzt denken, okay, wenn irgendwie alle auf einem Fleck pinkeln, dann verbreitet sich zum Beispiel der Geruch der ganzen Gruppe nicht so sehr, wenn man so mal an Angreifer denkt. Ne?
Mhm.
Oder man sagt auch so, okay, wenn wir alle zusammen pinkeln, dann sind wir auch alle gemeinsam ready, um irgendwas anderes zu tun. Ne? Könnte man auch sagen. Und was sie aber sagen, was total spannend sein könnte, ist, wenn man beobachtet, dass diese Rangniedrigeren mehr mitpinkeln, woran liegt es? Und haben sie gemeint, es kann natürlich sein, dass das einfach Persönlichkeiten sind, die rangniedriger sind, die auch einfach aufmerksamer sind. Das heißt, die kriegen das überhaupt erst mit, dass jemand pinkelt und lassen überhaupt erst den Gedanken zu, ob sie selbst mitpinkeln wollen würden. Ne? So ein chefiger Arschloch-Affe, der macht dann einfach sein eigenes Ding und dem ist das kackegal, was die Person neben einem macht. Aber so rangniedrigere Affen sind vielleicht einfach aufmerksamer und kriegen es dann auch mehr mit. Das finde ich auch irgendwie interessant.
Da ist ein bisschen mehr Empathie vorhanden.
Ja.
Ich finde aber auch witzig, dass du sagst, es könnte sein, dass es sinnvoller ist, wenn alle gleichzeitig pinkeln, weil man dann gemeinsam auch ready ist für den nächsten Punkt im Plan.
Ja.
Also wenn ich gerade mit der Schimpansengruppe ein Waldstück weiter einen Krieg angezettelt habe, dann müssen wir natürlich auch alle gemeinsam mit großer Schimpansenkraft da drauf. Da kann nicht einer irgendwie zwischendurch sagen, ey, sorry, ich kann jetzt nicht weiterkämpfen, ich muss mal kurz pinkeln gehen. Also irgendwie muss das ja schon irgendwie alles seine Richtigkeit haben. Ne?
Ja, absolut. Und also das mit
ein Affe für einen und alle Affen.
Affe für alle. Aber auf der anderen Seite, wenn alle zusammen pinkeln, ist man auch sehr vulnerabel. Ne?
Ja.
Wenn es die andere verfeindete Affengruppe genau den Pinkelmoment abpasst.
Stimmt.
Dann haben wir natürlich, also stehen wir wirklich da mit heruntergelassenen Hosen. Ne?
Stimmt,
also dann,
wir bräuchten einen Aufpasseraffen, der sozusagen, wie wenn zum Beispiel das Schloss bei der Toilette kaputt ist und irgendwer dann da stehen bleiben muss. Kennst du das auf Partys, wenn man nicht abschließen kann, das Bad? Und denkst du, ja gut, aber wenn ich jetzt pinkel, dann kann ja auch einfach einer reinkommen. Hast du halt jemanden, der vor der Tür steht und Leute, die dann zur Toilette gehen, einmal abweist und sagt, nee, eine Freundin von mir ist gerade da drin, die kommt gleich raus, dann bist du dran. So. Und da bräuchte man das im Schimpansengehege dann auch einfach. Einer, der ein bisschen Wache steht, so.
Ja, es wurde noch dann nicht genug untersucht, ne? Also die sagen auch wieder am Ende der Studie, wir kennen das, es braucht noch mehr Forschung, natürlich über andere Schimpansengruppen hinweg, eine freie Wildbahn. Man müsste auch Menschen untersuchen und die Forschenden machen so einen richtigen Appell. Ne? Sie sagen, Leute, wir schaffen das nur zusammen, das kollektive Pinkeln wirklich breit zu untersuchen. Also hier mal wieder auch eine Idee für Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit. Beobachtet doch einfach mal andere Tiere oder Menschen beim Pinkeln. Ne?
Ja, vielleicht so auch andere Tierarten. Also ja. was könnte da noch spannend sein?
Ja, alles. Also alle Tiere, die irgendwie in Gruppen leben vor allem. Oder es ist doch mal wieder so ein Zeichen, wir sind einfach süß. Wir Menschen leben auch gerne in Gruppen, wir pinkeln auch gern zusammen. Affen auch. Das ist also Hunde, Erdmännchen, Ameisen, wer weiß.
Ameisen. Obwohl,
Ameisen, bei denen ist das ja auch noch eine Kommunikationsform. Ne?
Stimmt, ja. Oder ich muss gerade komischerweise an diesen Buckelwal denken. Den hatten wir mal in irgendeiner Folge, der hat der nicht auch, ach nee, der hat gekackt. Stimmt, das war was anderes. Der hat diese riesige Kackwolke im Wasser verursacht hat. Das war eins der anderen schwierigen Themen aus dem Bereich Pipi-Kaka, die wir öfter hier bei Fakt Up professionell besprechen. Ja.
Ja, es gibt auf jeden Fall Tiere, bei denen ist das total bekannt. Zum Beispiel irgendwie, ich habe ein bisschen im Internet rumgelesen und ein Ziegenfarmer hat gesagt, wenn er einfach auf seiner Ziegen Koppel, Weide, auf seiner Ziegenweide sich an Busch stellt und mal zwischendrin pinkelt, kommen Ziegen und stellen sich um ihn rum und pinkeln mit.
Nein.
Die haben da wohl ein ganz arges Gefühl für. Und ich kann mich dran erinnern, ich bin früher geritten, wenn wir auf einem Ausritt waren und ein Pferd angefangen hat zu pinkeln, wurde da sehr schnell ein reißender Bach raus, weil die anderen Pferde dann plötzlich auch auf die Idee gekommen sind. Stimmt, gute Idee. Ich muss eigentlich auch bieseln.
Aber ist es eigentlich, es gibt doch auch hier diesen Trick, wenn man Leuten irgendwie so ein Wasserplätschern vorspielt oder sowas, dass man dann irgendwie dringend pinkeln muss, weißt du? Also, dass das so ein bisschen die Blase anregt. Vielleicht ist das ja bei den Tieren einfach genauso. Die hören einfach, dass jemand anderes pinkelt, dann sind sie, oh ja, stimmt, meine Blase ist auch ziemlich voll, ich mach mit. Also, wahrscheinlich regt das auch einfach an.
Ja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel bei Gähnen, das ist ja auch sehr ansteckend. Ne? Wir gehen, eine Person gähnt, die anderen gähnen mit beispielsweise. Das hat ja auch eine starke soziale Funktion. Und man könnte natürlich auch sagen, okay, beim Pinkeln, wenn man das hört, kann es sein. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, wenn ich zum Beispiel Hosen shoppen gehe und in der Umkleide mir die Hose runterziehe. Manchmal merke ich auch dann, dass ich aufs Klo muss. Also, dass es einfach so bestimmte Trigger gibt von außen,
die Bewegung
die einen halt
schon
daran erinnern, dass man aufs Klo muss.
Vielleicht ja, vor allem, wenn du in so einer Umzugskabine stehst, ne? Das ist ja auch wie so eine öffentliche Toilette, einfach so eingepfercht, ne? Also, es gibt ja so ähnliche Vibes so ein bisschen.
Ja, voll.
Ja, schade, dass es halt so ein Ding ist, was halt leider auch manchmal unangenehm riecht, weil wenn das wirklich so ein krasses soziales Ding ist in der Tierwelt, dann wird es ja, ist es ja bei uns anscheinend auch so, könnte man daraus ja auch irgendwie was machen. Also, dann ist einfach das Happening passiert halt auf der Toilette. Dann macht man da halt nochmal so einen zweiten Dancefloor auf oder irgendwie sowas, weißt du? Also da könnte man ja auch einfach was machen, wenn die Toilette so wichtig ist.
Also Küchenpartys sind ein Ding, Toilettenpartys sind auch ein Ding. Es wird ja viel Frauen nachgesagt, dass sie viel auch zusammen aufs Klo gehen. Also klar, man ist ja, man findet sich manchmal dann auch zu zweit auf so einer Toilette aus vermeintlichen Effizienzgründen. Bei Männern wiederum, ne, wenn wir jetzt da so in Klischees sprechen, sind die Urinale ja ohne Begrenzung und da gibt es ja sehr klare Ordnungen, wie man sich möglichst weit auseinanderstellt.
Ja, da musste ich auch gerade dran denken, wenn du 5 Urinale, ist auch eine mathematische Aufgabe, ne? Also wenn du 5 Urinale nebeneinander hast und einer ist schon da, je nachdem welches Urinal der schon ausgewählt hat, gibt es für dich klare Regeln, welches du nimmst. Das fand ich auch sehr, sehr lustig.
Exakt. Ja, und nur um das nochmal abzurunden, ne? Diese Affengruppe, das waren 16 männliche Affen und 5 oder 4 weibliche. Also daran kann schon mal nicht gelegen haben, dass irgendwie jetzt nur weibliche gern zusammen pinkeln. Das möchte ich ganz klar an dieser Stelle noch klarstellen.
Finde ich wichtig, dass du das nochmal unterschreibst. So, von den Säugetieren kommen wir jetzt zu den Vögelchen. Und zwar zu den Zugvögeln. Es gibt ja immer noch so ein paar Rätsel beim Verhalten von Zugvögeln, wenn es jetzt darum geht, welche Route geflogen wird und so weiter. Ne? Da gibt es jetzt neue Hinweise. Und zwar haben amerikanische ForscherInnen, Auswertungen von 18.300 Stunden Tonmaterial von Zugvögeln durchgeführt.
Tonmaterial? Haben die Tonmaterial. Den kleinen Mikros aufgesetzt?
Ich glaube, so war es, ja. Also sie haben auf jeden Fall jede Menge Audioaufnahmen von dem Geschrei und Gezeter und Gesinge von Zugvögeln. Und 18.300 Stunden Tonmaterial, die wollten das einfach mal auswerten, was da auch unter den verschiedenen Vogelarten, weil es sind um die 25 unterschiedliche Vogelarten auch, die sich auch immer mal wieder treffen auf den Routen, was die so erzählen und ob es da irgendwelche Verbindungen gibt, ob bestimmte Laute irgendwie so häufig vorkommen, dass man sagen kann, das ist jetzt nicht mehr random, sondern da scheint irgendeine Kommunikation vorzuliegen. Und genau das hat man gesehen oder gehört, besser in dem Fall, hat man gehört. Zugvögel kommunizieren untereinander und zwar über ihre eigene Art hinaus. Und das finde ich sehr, sehr gruselig.
Okay, das heißt, Vögel verstehen sich untereinander.
Irgendwie, also anscheinend
die Taube
schon,
versteht die Amsel, beziehungsweise das sind jetzt nicht unbedingt Zugvögel, aber der Storch versteht sich mit nenne anderen Zugvogel.
Ja, also die genauen Vogelarten, es sind halt Singvögel tatsächlich und es sind auch nordamerikanische Arten vor allem, weil eben genau diese Tonaufnahmen von denen stammten. Die sind sich auch teilweise sehr ähnlich. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie Rotkehlchen ist kein Zugvogel, aber das ist jetzt, weiß ich nicht, Gartenrotschwanz.
Irgendwie fällt auch nur Vögel ein, die keine Zugvögel sind. Das ist peinlich.
Nein, nein, es sind schon Zugvögel, aber es sind... ja, sie sind so von der Größe auch so ein bisschen ähnlich, weißt du? Also es sind jetzt nicht der Klapperstorch und der Gartenrotschwanz oder so, die komplett unterschiedlich aussehen.
Also mehr so eine Feldlerche und eine Nachtigall.
Ja, finde ich schön.
So. So, ich habe gerade überhaupt nicht nebenher gesucht, was denn Zugvögel sind.
Es gibt ganz viele unterschiedliche Größen an Zugvögeln, aber vielleicht auch mal erstmal Basics zu Zugvögeln, ja, ne? Das ist eben dieses sozusagen Zweitwohnsitzprinzip, kann man es nennen. Jedes Jahr ziehen diese Arten zwischen ihren Brutgebieten und ihren Winterquartieren hin und her. Und da gibt es, wir kennen jetzt beispielsweise den Klapperstorch, habe ich ja gerade schon genannt, ne, der irgendwie nach Zentralafrika runterfliegt und dann irgendwann wieder zurückkommt nach Deutschland. Es gibt auch Vögelchen, die einfach nur zwischen Nord- und Südeuropa so ein bisschen hin und her fliegen. Und es gibt auch Vögelchen, die ganz großartige Strecken vornehmen. Das ist auch wirklich einfach verrückt. Ich nenne es einfach mal nebenbei. Das ist die Pfuhlschnepfe, die ich da jetzt als Beispiel habe. Die fliegt von Neuseeland. Die gute Pfuhlschnepfe fliegt von Neuseeland nach Asien, macht dann einen Zwischenstopp und fliegt dann weiter nach Alaska. Also erstmal von Neuseeland nach Südostasien sind schon so 10.000 Kilometer. Und dann fliegt sie weiter nach Alaska zur Brutzeit, Juni, August. Und dann auch wieder nach Neuseeland zurück. Also die macht 26.000 Kilometer im Jahr.
Wow.
Und es gab einen Jungvogel, der 2000, ich weiß nicht mehr wann das war, also irgendwann jetzt vor einigen Jahren, einen Rekord aufgestellt hat. Den hatte man eben getrackt. Der hatte was dabei, womit man ihn tracken konnte. Der war beringt. Und der ist alleine von Alaska nach Neuseeland 13.560 Kilometer in 11 Tagen am Stück geflogen.
Wow.
Also ich wollte einfach mal diese Zahl droppen, weil diese Tiere auch einfach unglaublich sind. Nicht von dieser Welt, könnte man meinen. Naja, aber wieso wissen die Vögel eigentlich, dass sie jetzt zum Beispiel ab einer bestimmten Zeit von Neuseeland jetzt einfach mal nach Asien fliegen sollen? Also woher wissen die das? Zugvögel sind nämlich ein sehr großes Forschungsfeld. Und man geht davon aus, dass dieses Wissen sozusagen zum einen Instinkt ist, zum anderen auch Erinnerung oder auch Erfahrung von älteren Zugvögeln. Also sie kriegen es so ein bisschen beigebracht oder schauen es sich ab. Ne? Die Orientierung ist auch so ein Ding. Woher wissen die, wo sie lang müssen? Orientieren sich an Sternen, orientieren sich an der Sonne, orientieren am Sonnenstand und orientieren sich tatsächlich anscheinend auch über Magnetfelder mancher Arten. Also das Erdmagnetfeld gibt denen auch Hinweise, wo sie sich gerade aufhalten. Viele Vögelchen haben tatsächlich einen kleinen Magnetsinn. Aber dieser Vogelzug an sich, man hat immer eigentlich hauptsächlich die Vögelchen beobachtet, die tagsüber fliegen. Die meisten Singvögel fliegen aber tatsächlich nachts. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie bestimmte Strecken fliegen und sich auch irgendwie an Orten und so orientieren wollen unter sich, ist das ja nachts nicht so richtig möglich.
Das stimmt,
so. Und das ist so ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist auch, dass es auch unterschiedliche Routen gibt. Also man hat auch so ein, ich meine, das waren auch Störche, Geschwisterstörche hat man gehabt, dass ein Tier eine ganz andere Route geflogen als sein Geschwisterchen. Das ist ja auch irgendwie seltsam. Also die eine ist über die Alpen und übers Mittelmeer geflogen und der andere so Straße von Gibraltar, Spanien, hat den Weg genommen. Denkt man sich auch so, hä, warum nimmt der den Weg? Ist ja auch seltsam.
Klassisch, ein bisschen verkrachte Geschwister halt, ne? Da hat halt einer die Spülmaschine nicht ausgeräumt, der andere hat dafür Ärger bekommen, hat man keinen Bock mehr zusammen zu reisen. Verstehe ich.
Ja, klar, ne? Also das Storchennest muss ja auch immer sauber gehalten werden. Das kennt man ja. Die sind da sehr reinlich und da kann man auch mal ein bisschen Stress haben. Verstehe ich. So, auf jeden Fall hat man jetzt dieses Tonmaterial ausgewertet. Natürlich nicht, hat das nicht irgendein armer Postdoc alleine machen müssen. 18.000 Stunden Tonmaterial fand ich nämlich schon krass. Das wurde mit KI ausgewertet. Und man hat eben gesehen, es scheint auch eine bestimmte Verbindung zu geben unter den Vogelarten selbst. Man hat zum Beispiel auch schon beobachtet, dass verschiedene Vogelarten bestimmte Zwischenstopps sich da zusammenschließen. Also dann gibt es irgendwelche Orte, da hat man verschiedene Zugvogelarten, die einfach alle da am selben Platz Rast machen, so, ne? Ist einfach die klassische Raststätte, kennt man über alle Arten hinaus, da sind sie dann alle, ne? Verschiedene Spezies, die dann da auch irgendwie miteinander sprechen. Aber das passiert auch auf dem Flug. Also die fliegen zusammen teilweise. Auch wirklich so die Vögel, die ungefähr die gleiche Flügelspannlänge haben, ne? Die also so ungefähr gleich schnell sind. Und die kommunizieren dann untereinander. Und man weiß nicht genau, was die sich gegenseitig erzählen.
Ja. Aber die fragen so nach dem Weg oder wie?
Ja, also man kann es nicht genau sagen. Also ich habe ein Zitat von dem Autor der Studie, der sagt, wir können uns nicht genau sicher sein, was sie sagen. Es kann sein, dass viele Vögel in ihren Flügen dann einfach über ihren Gesang signalisieren, zu welcher Spezies sie gehören, wie alt sie sind, welches Geschlecht sie haben. Also so typische
Smalltalk.
Typische Catchphrases oder Smalltalk, genau, den so Vögel machen. Aber man kann auch darüber spekulieren, steht explizit in seinem Zitat, dass sie tatsächlich auch irgendwie sich austauschen über bestimmte Orte, wo man guten Stopp machen kann, wo man so einen schönen Zwischenstopp hätte. Oder welche Route vielleicht irgendwie sinnvoller ist. Also die sind sich sicher, dass sowas vielleicht auch irgendwie damit drunter sein könnte. Das finde ich echt crazy. Also they communicate.
Ja, so. Die Michelin-Sterne der Vögel, ne? Also das ist der Reisekatalog, ja, mit den Tipps, wo es das beste, nächste Restaurant gibt, das beste, im besten Baum, wo dann, da gibt es immer gute Kernchen. Ja, okay.
Ah, interessant. Ah. Und dann spricht sich das so in der Gruppe weiter. So ein bisschen wie so dieses Klischee, wenn Väter an der Raststätte so untereinander über den Stau quatschen. Ja, ja, nee, ich war hier immer bei der A5 ab, da bist du schneller, wenn du über Land fährst. Wahrscheinlich reden die einfach so untereinander.
Und, weißt du, und die jüngeren Vögel, die so hinten fliegen, verdrehen alle die Augen, gucken auf ihre Smartwatch. So.
Ja, denke so, oh Gott, ist das peinlich. Komm, wann sind wir endlich da? Wie lange fliegen wir noch? Das ist dann wahrscheinlich auch, genau. Aber ich habe noch einen Fact über Zugvögel, den muss ich unbedingt noch droppen. Und zwar, dass es Zugvögel gibt, ist halt noch nicht so lange klar. Mhm. Also die Leute haben ganz früher schon so vor 2000, 3000 Jahren ist ihnen schon aufgefallen, okay, an bestimmten Zeiten sind manche Vogelarten einfach weg. Ne? Mhm. Und dann gab es tatsächlich Erklärungen, wie beispielsweise, ja, Vögel halten auch Winterschlaf. Ich habe tatsächlich gefunden, dass Aristoteles zum Beispiel, muss man sagen, war nicht sein glorreichster Moment, behauptet hat, ja, Störche zum Beispiel, die überwintern in hohlen Bäumen. Oder Schwalben, die überwintern auf dem Grund von einem See. Oder die verwandeln sich in andere Tierarten. Hat er tatsächlich auch gesagt.
Schwalben können plötzlich tauchen.
Genau, oder die verwandeln sich in irgendwelche Vögel, die im Winter halt zu sehen sind und dann verwandeln sie sich halt wieder zurück. Also viele Naturforscher.
Vom 11.11. bis Anfang März verkleiden sich die Schwalben immer. Also die sind einfach Rheinländer,
Die schmücken sich mit falschen Federn, schmücken die sich dann, Julia. Ja, und das dann hat man aber 1822, von diesem Storch muss ich berichten, das war auch ein Mindblow für mich heute. 1822 war dann der Fall, spätestens dann klar, dass wenigstens Störche, dass man sich bei denen sicher sein kann, dass die bis nach Afrika ziehen. Und zwar hat man 1822 in Rostock, liebe Grüße in den Norden, einen Storch im Frühjahr gesehen, der quer im Hals einen 80 cm langen Stock stecken hatte.
Oh mein Gott, ja.
Kennst du den Pfeilstorch?
Ich habe da mal irgendwie ein Bild oder eine Zeichnung von gesehen.
Ja, also der hat einfach so einen ewig langen Stock im Hals gehabt, einmal quer durch, konnte damit anscheinend trotzdem noch fliegen und so sein tägliches Geschäft machen, gar kein Problem. Aber da war halt dieser Stock drin. Da haben sich Leute gefragt, was ist da los? Dann haben sie ihn vom Himmel geholt und haben sich diesen Stock mal angeguckt. Und es war einfach ein Pfeil. Es war wie so ein Speer, so ein ganz langer Pfeil mit eiserner Spitze. Und man hat dann auch gesehen, dass das Holz, aus dem dieser Pfeil war, es war halt so ein Tropenholz. Das gab es in Rostock nicht und auch nicht so in der Umgebung. Und da war halt klar, ab diesem Punkt, okay, der Storch war nicht hier in Deutschland die ganze Zeit. Der ist wahrscheinlich von irgendeinem ethnischen Volk irgendwie abgeschossen worden und hat das Ding einfach bis nach Rostock wieder hochgebracht.
Krass.
Steht präpariert im in der Zoologischen Sammlung der Uni Rostock. Falls ihr mal vorbeikommt, schaut es euch an. Aber fand ich eine crazy Geschichte.
Du hast jetzt gesagt, vom Himmel geholt. Also die haben den einfach erschossen.
Ja.
Die menschliche Neugier hat mal wieder ein Tier erschossen. Okay.
Ja, aber man muss sagen, der Typ, dessen Gut das gehörte, der den Vogel auch abgeschossen hat, der war ein ganz großer Wissenschaftsfan und hat auch direkt gesagt, hier, den gebe ich jetzt dem wissenschaftlichen Institut, was dann da eben angesiedelt war, und die sollen das mal untersuchen, was denn da los ist. Also der wollte dann auch die Wahrheit wissen. So, das fand ich eigentlich ganz nett. Deswegen ist der auch perfekt präpariert und ausgestopft in der Zoologischen Sammlung der Uni Rostock. Ich wollte einfach noch was Positives sagen.
Ich finde es nicht so positiv, bin ich ehrlich.
Er ist abgeschossen worden. Und diesmal nicht mit dem Pfeil, sondern eben mit der Kugel.
Noch was Kurzes zum Schluss. Und zwar, also wirklich, jedes Mal, wenn ich wieder über konkav und konvex nachdenke, Aeneas und ich, wir haben wieder drüber gesprochen in der Sendung.
Wieder, als wäre das oft ein Problem.
Es ist ein häufiges Problem für mich, weil, naja, auch wenn man über Brillengläser spricht, zum Beispiel, ich bin Brillenträgerin, kurzsichtige Menschen haben ja, meine ich, andere Gläser als weitsichtige Menschen. Weitsichtige Menschen haben nämlich Gläser, meine ich, die bauchig nach außen gehen, also konvexen. Und die kurzsichtige Menschen wie ich haben konkave Gläser. Ich glaube, das stimmt. So, aber ihr habt uns selbstverständlich eure Merksprüche geschickt, wofür ich sehr dankbar bin. Ich will nämlich nicht mehr diesen meiner Meinung nach problematischen Spruch mit dem Mädchen, was Sex hat und schwanger und dann Bauch und so weiter, das will ich nicht mehr in meinem Kopf haben, deswegen brauchen wir Alternativen. Und ihr habt geliefert und das ist sehr nice. Und zwar Vorschläge folgendermaßen: konvex, Buckel wie eine Hex, also rund, finde ich schon mal gut. Oder konvex wie der Berg, also das E wie der Berg.
Ah, ja, genau, so mache ich das auch. Und kav ist dann Tal.
Genau, oder konkav wie ein Tal. Man muss es halt richtig aussprechen. Man könnte auch sagen Berg und konkav.
Aber bitte dann nicht im Referat später irgendwie immer das so aussprechen, ne? Ja, und diese Linse ist konkav. Und diese Linse hier, die Sie hier sehen, die ist konvex.
Der Berg. Ja, was ihr uns geschickt habt, was ich auch noch gut finde, ist die Schüssel konkav, bleibt die Suppe. Brav, ne? Also Die Suppe, also dass die Suppe so drin ist, wie so eine Schale.
Ah.
Ist die Schüssel konkav, bleibt die Suppe brav. Ist sie konvex, gibt es einen Klecks. Das finde ich
süß.
Ach
so, weil sie dann zu voll ist.
Nee,
so,
nicht zu voll, sondern die Schüssel einfach falsch rum.
Okay, der hilft mir nicht. Ich merke schon,
der hilft mir nicht. Leider vielleicht, nicht. Warte. Ich hab noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, in was Konkaves kann man Kaffee füllen. Also konkav. Konkaffee, konkav, kann man was reinfüllen. Also es geht rein.
Ja,
so,
okay.
Besser?
Ja, finde ich besser.
Oder, das klingt so ein bisschen nach Schule in den 70ern, der Bauch vom Direx ist konvex.
Der Bauch vom Direx ist konvex, okay. Also dann wird eben der Direktor
raus geschämt,
ja.
Da wird dann der Rektor geschämt. Ja, ist jetzt eigentlich auch nicht besser.
Ja, aber das mit der Tasse, das mit Kaffee und so, finde ich schon schwierig, weil so eine Tasse ist ja auch eher so zylinderförmig und auch eher so von nach außen gewölbt. Aber klar, du willst
das
reinfüllen,
das finde ich aber auch
verstehe
wirklich,
ich schon. Das verwirrt mich aber leider.
Das ist bei konkav und konvex, ja, es verwirrt mich auch, weil eigentlich könnte man ja auch sagen, okay, man kann ja auch linguistisch dran gehen und sagen, okay, konkav kommt von Höhle, Cave.
Konkavus,
ja. Okay, aber der Höhleneingang ist halt rund. Also man kann dann entweder sagen, ist es ausgehöhlt, ne? Also es geht zusammen, oder man sieht den Höhleneingang und es geht raus. Also das ist echt tricky.
Es wäre einfach gut, aber wenn es damals zwei Pokémon gegeben hätte, die irgendwie Konkavi und Konvexi oder so hießen hätten. Und dann hätte ich mir das einfach für immer gemerkt, wenn die einfach dann nach der Form irgendwie designt sind. So merkt man sich nämlich Sachen. Ich brauche dafür die Popkultur.
Vielen Dank für eure Tipps. Ich muss sagen, ich glaube, mein persönlicher Liebling, also was für mich am besten funktioniert, ist, dass ich einfach denke, es ist das Gegenteil. Weil konvex, denke ich, das X, das geht so in der Mitte zusammen. Denke ich mal, nein. Es ist nicht das, was in der Mitte zusammengeht.
Nee,
Wex ist das, was rausgeht.
Das ist furchtbar, weil dann, wenn du auch noch gegenteilig denkst.
Ja, nein, kann man sich auch nicht merken, psychologisch. Gell? Das ist ja wie bei Kindern, die verstehen ja auch kein Nein.
Ja, genau, das dürft mir eigentlich gar nicht senden. Über Schimpansenurin dürfen wir sprechen, aber nicht sowas. Ja, weißt du was, ich google einfach weiterhin, wenn ich es wieder nicht weiß. Ich nehme mein Handy und google einfach, was nochmal was. Ah, okay.
Naja, Leute, also, wenn es euch hilft, würde es mich freuen. Für mich ist diese Konkav-Konvex-Problematik noch nicht abschließend beurteilt. Aber ich würde sagen, wir entlassen euch jetzt einfach mal und hoffen, bis nächste Woche ist es in unserem Kopf drin. Wir können ja nächste Woche uns mal unterhalten, ob wir jetzt dann endlich einen Merkspruch gefunden haben, der für uns funktioniert.
Ja, ich denke mir auch noch einen aus. Das ist eine schöne Wochenendaufgabe.
Schöne Wochenendaufgabe, gell? Ja. Also bis dahin, Leute. Genießt die Woche. Wir haben noch einen Podcast-Tipp abschließend für euch und wir hören uns dann in 7 Tagen wieder. Macht's gut.
Bis dann.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hi, this is Ray Garvin. Ich freue mich, euch zu sagen, ich habe einen eigenen Podcast. Ich bin total stolz drauf. Das heißt, the songs you picked for me, da sind drin irgendwie so live unplugged Music, die es nur bei meinem Podcast gibt. Mit unglaublichen Gästen, auch persönliche Gespräche. Wo hört man das? In die ARD Audiothek. Reinklicken und dann anhören. Und es heißt, the songs you picked for me. So, ich freue mich auf euch. Wir hören uns in die ARD Audiothek.